Machen Kultur, der Kulturmanagement-Podcast aus Ludwigsburg.
Wir begrüßen hiermit zu einer neuen Ausgabe unseres Kulturmanagement-Podcasts. Mein Name ist Antonia Schwingen, ich bin seit letztem Jahr akademische Mitarbeiterin am Institut für Kulturmanagement der PH Ludwigsburg. Meinen Arbeits- und Forschungsschwerpunkt habe ich in der Personalbeschaffung für Kulturbetriebe und in diesem Themenfeld ist auch mein Dissertationsvorhaben angesiedelt, mit Fokus auf Theatern. Mir gegenüber sitzt heute Frau Prof. Dr. Hausmann, die Professorin für Kulturmanagement ist an unserem Institut und gemeinsam mit Herrn Prof. Dr. Knubben das IKM leitet. Frau Hausmanns Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Personal und Organisation in Kulturbetrieben und sie berät auch Kulturinstitutionen und coacht Führungskräfte. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, Frau Hausmann.
Ja, hallo Frau Schwingen, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Zum Einstieg möchten Sie uns vielleicht einmal ein kurzes Update geben, welche Themen uns als Institut für Kulturmanagement aktuell besonders beschäftigen.
Ja, das mache ich gerne. Wir sind ja am Ende des Semesters und da haben wir sowieso traditionell immer sehr viel zu tun. In diesem Jahr kommt als Besonderheit hinzu, dass wir selbst einen sehr wichtigen Beschaffungsprozess gerade durchlaufen. Herr Knubben verlässt uns ja nach über 20 Jahren und in dem Zusammenhang versuchen wir natürlich jetzt eine neue Person zu gewinnen und gemeinsam mit dieser neuen Person die Zukunft des Instituts zu gestalten.
Und jetzt ist das ja nun nicht der erste Beschaffungsprozess, den Sie erleben. In Ihren Beratungsprojekten haben Sie ja auch schon oft erlebt, dass es Wechsel an der Spitze gibt. Was bedeutet das denn für eine Institution, wenn nach so vielen Jahren eine etablierte Persönlichkeit, die die Organisation auch sehr geprägt hat, wenn die geht?
Das ist auf jeden Fall ein fundamentaler Einschnitt, der sehr mit Bedacht begleitet werden sollte. Das bedeutet ja erst einmal Unsicherheit im Hinblick darauf, wie geht es in Zukunft weiter. Dann natürlich ein sehr intensiver Beschaffungsprozess, dass die Beschaffung auf dem Arbeitsmarkt immer schwieriger geworden ist. Und neben diesem Prozess, den es zu begleiten gilt, den ich natürlich sehr intensiv begleitet habe, geht es auch darum, wie wollen wir uns als Team neu ausrichten, welche Produkte und Leistungen wollen wir vielleicht mal auf den Prüfstand stellen, welche sind noch zeitgemäß, welche müssen wir vielleicht, weil sich der Markt verändert hat, uns nochmal mit der neuen Person gemeinsam anschauen. Also da ist unheimlich viel Emotion auch drin im Hinblick auf einerseits Unsicherheit, aber andererseits eben auch auf Zukunftsorientierung, Neubeginn, Veränderung. Also das ist etwas, was sozusagen auch sehr intensiv ist, immer eine intensive Phase für alle Beteiligten, wenn nach so vielen Jahren eine Neuausrichtung stattfindet.
Und Sie haben ja auch gesagt, verschiedene Aktivitätsfelder müssen nochmal so ein bisschen neu justiert werden. Es gilt ja auch für unser Weiterbildungsangebot, wo gerade viel am Werden ist, viele Überlegungen stattfinden. Was wird im Kulturmanagement eigentlich gebraucht heutzutage an Weiterbildungen? Und genau, das ist ja jetzt auch so eine Phase, wo man mal so ein bisschen zu eruieren versucht, was braucht das Kulturmanagement, was brauchen Kulturbetriebe eigentlich gerade am dringlichsten? Und da ist sicherlich auch das Thema Personal ein ganz großer Themenkomplex.
Genau, da sehe ich für uns als Institut auch eine große Chance drin, dass wir jetzt im Prinzip alle Steine mal so ein bisschen umdrehen und einfach gucken, wo wollen wir in Zukunft hin? Welche Marke wollen wir weiterentwickeln? Welche Schwerpunkte sehen wir so für die nächsten 5 bis 10 Jahre, in denen wir uns sehr kompetent befähigt fühlen? Und da freue ich mich natürlich auch sehr darauf, wenn die Stelle dann künftig wieder besetzt ist und im Team. Das ist ja etwas, was wir uns am Institut auch auf die Fahnen schreiben, dass wir diese großen Kompetenzen, die ja alle unsere Teammitglieder haben, dass wir die möglichst umfassend nutzen. Also kurzum, ich will nicht nur in der Beratung von Teambildung sprechen und Kulturbetrieben das empfehlen, sondern mir ist natürlich auch wichtig, dass wir das genauso bei uns am Institut machen.
Haben Sie da praktische Empfehlungen aus eigenen Organisationsentwicklungsprojekten beispielsweise? Was sind so Methoden, die gutes Teambuilding, gute Teamführung fördern?
Ja, auf jeden Fall. Nach der Corona-Zeit war ich sehr positiv überrascht zu sehen, wie gut eigentlich Maßnahmen angenommen wurden, sowohl in unseren Drittmittelprojekten, die wir zusammen mit Kulturbetrieben machen, als auch am Institut selbst. Also Maßnahmen, wo Leute wieder in Präsenz zusammenkommen, Klausurtagungen, Strategiesitzungen, wenn diese Veranstaltungen gut moderiert sind, und das ist natürlich ein zentraler Punkt, dann kann da unheimlich viel entstehen in der Gemeinsamkeit, weil die meisten Teammitglieder ja auch unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen, komplementär sich ergänzen, aber natürlich auch in den Dingen, wo wir unterschiedlich sind, uns ein bisschen reiben dürfen, um einfach zu sehen, wo können wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Also all das ist ja in funktionierenden Teams möglich. Und wie gesagt, was ich vorhin angesprochen habe, nach Corona war da so richtig so ein bisschen so ein Durst nach Gemeinsamkeit und im Team zusammen Ideen weiterführen.
Jetzt haben Sie ja schon das Thema Teams angesprochen. Da würde ich jetzt noch mal kurz nachfragen wollen. Sie als auch jemand, der ein Team führt und sehr Wert legt darauf, dass sich alle nach Möglichkeit einbringen. Was würden Sie denn sagen, bedeutet gute Teamführung? Wo zwischen Top-Down und Bottom-Up sollte man sich als Führungskraft da am besten verorten?
Ja, das ist eine ganz zentrale Frage, die für viele Führungskräfte auch durchaus herausfordernd ist. Also meine Erfahrung aus meinen Projekten, aber insbesondere auch aus eigener Personalführung ist, man kann eigentlich nicht genug Raum schaffen für Formate, in denen man gemeinsam an Ideen weiterarbeitet. Es ist tatsächlich so, wir alle haben ja so schrecklich viel zu tun und deswegen ist man immer so ein bisschen vorsichtig, wollen wir jetzt doch noch eine Stunde zusammen uns setzen, schon wieder eine Stunde. Das sind ja so die typischen, ich habe so viel zu tun, ich müsste eigentlich noch E-Mails beantworten. Aber ich muss sagen, dass ich aus fast jeder Teamsitzung, jedenfalls bei uns am Institut, rauskomme und denke, okay, gut, da waren jetzt nochmal neue Ideen dabei, das hat Spaß gemacht, wir lachen ja auch viel, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Und so, dass dann eigentlich wir uns immer weiterentwickelt haben. Also ich lege schon großen Wert darauf, dass wir auch dass es eine begrenzte Zeit ist, dass die Zeit umfangreich genug ist, dass sich Ideen entwickeln dürfen. Und genau, das würde ich auch in Drittmittelprojekten oder in unseren Beratungsprojekten immer empfehlen oder auch in meinen Coachings, dass man sich genug Zeit nimmt, damit sich Ideen entwickeln dürfen. Und sage ich mal, eine Stunde bis maximal zwei, das sollte eigentlich immer drin sein, um eine Idee weiterzuverfolgen. Man spart dann am Ende auch Zeit, weil alle, also wenn die relevanten Personen dazugekommen sind, dann muss man eben nicht diese Zwischengespräche führen, sondern man legt mal alles auf den Tisch und schaut dann gemeinsam drauf und dann gibt es vielleicht noch einen Nachfolgetermin, weil in der Zwischenzeit andere Ideen entstanden sind. Und so kommt man dann am Ende des Tages eigentlich zügiger voran.
Und wichtig ist wahrscheinlich ja auch, dass diese Formate einer ähnlichen Struktur folgen, damit man auch so einen Abgleich herstellen kann, was ist passiert zwischen letztem Mal und diesem Mal. Vielleicht auch, damit man ja auf der Teambuilding-Ebene auch so ein bisschen weiß, was kommt auf einen zu. Das haben wir ja jetzt mit unserem Strategietag auch so ein bisschen angefangen, dass das so ein Mix ist aus Teambuilding, Austausch. Was machen wir gerade am Institut? Wo gibt es Überarbeitungsbedarf, aber auch eben natürlich inhaltlichen Fragen, wie beispielsweise eben, was sind die Werte, die uns antreiben und wie wollen wir unser Profil in Zukunft schärfen?
Genau, und das Wesentliche für die etwas größeren Teambuildingsmaßnahmen, wenn man jetzt auf der inhaltlichen Ebene solche Strategiesitzungen macht, dann steht und fällt das natürlich mit einer sehr guten Vorbereitung und auch mit einer kompetenten Moderation.
Und vor allem, dass man Wissen auch natürlich irgendwie austauscht auf Augenhöhe, ne? Also, ja. Dass man die Kompetenzen des jeweils anderen und das Wissen des jeweils anderen schätzt und auch mal gezielt zusammenträgt. Das sind sicherlich alles Rahmenbedingungen für das Gelingen von solchen Tools.
Da würde ich gerne auch noch ergänzen, weil das nämlich ein ganz wichtiger Punkt ist. Das ist für Führungskräfte ja gar nicht so leicht, sich an den richtigen Stellen einzubringen und an den richtigen Stellen auch zurückzunehmen. Also das muss man auch justieren, und weil es ist, also einerseits hat man da eine besondere Rolle und andererseits kann man eben auch, wenn man da zu schnell vorprescht, auch eine wichtige Diskussion unterbrechen. Und man ist überrascht, oder ich bin überrascht, wenn ich dann manchmal auch den Mund halte und dann feststelle, hui, gut, dass ich jetzt nichts gesagt habe, weil dann ist die Diskussion in eine ganz andere Richtung weitergegangen und war dann super produktiv, ne, und konstruktiv. Die Führungskräfte haben da sicherlich nochmal eine besondere Aufgabe in solchen Teamsitzungen.
Ich leite jetzt mal so ein bisschen über zu einem Thema, das uns gerade gemeinsam ja beschäftigt, weil wir eine Fortbildungsreihe zum Thema Recruiting konzipieren und durchführen. Das Ganze im Auftrag eines großen Theaterverbandes in Deutschland. Mir persönlich hat sich da ja im Laufe unseres ersten Seminars, das wir vor kurzem durchgeführt haben, eine Sache besonders eingeprägt, nämlich dass sich viele Theaterbetriebe die Frage stellen, wie sie sich als attraktive Arbeitgeber positionieren können und wo man den Wünschen der nachwachsenden Arbeitnehmergeneration nachgeben muss. Das fand ich sehr interessant, dass die geschilderte Wahrnehmung da so in die Richtung ging, dass junge Menschen lieber in Teilzeit arbeiten möchten als in Vollzeit und dass sie sehr um ihre sogenannte Work-Life-Balance bemüht seien. Also ich persönlich glaube ja, dass es den besagten jungen Menschen gar nicht darum geht, jetzt möglichst viel Freizeit vom Arbeitgeber zu erwirken oder da irgendwie auf ihre eigenen Kosten zu kommen, was Spaß und Aktivitäten angeht, sondern ich glaube, es geht eigentlich darum, zwei essentielle Bedürfnisse oder Werte miteinander zu kombinieren, die sehr aktuell sind, nämlich das Streben nach Absicherung auf der einen Seite und den Freiraum zur Selbstverwirklichung auf der anderen Seite. Also ich kenne aus meinem Umfeld durchaus junge Menschen, die sich eine Teilzeitanstellung bewusst suchen, um dann den Rest der Arbeitswoche, der ihnen bleibt, für ein eigenes Gründungsprojekt zu nutzen. Also der Rest der Woche wird dann nicht im Freibad verbracht oder so, sondern wirklich mit einem Businessplan ausarbeiten und sich über Finanzierungsmöglichkeiten erkundigen. Was hatten Sie denn da für Eindrücke?
Ja, also ich kann Ihre Eindrücke da nur bestätigen. Ich weiß das ja auch aus vielen anderen Beschaffungsprozessen, die wir begleiten, dass das größte Thema im Moment der Arbeitsmarkt ist und die geringer werdende Zahl an Bewerbungen, die je nach Arbeitsplatz ja wirklich auch dramatisch ist, in den Kulturbetrieben, in vielen anderen, in fast allen anderen Wirtschaftsbranchen. Mir ist an dieser Stelle vielleicht wichtig zu sagen, das Ganze wird sowieso über die nächsten Jahre nur gehen, wenn wir das im Miteinander versuchen. Insofern bin ich an vielen Stellen herausgefordert, auch werde ich natürlich immer wieder zu den Generationen gefragt. Und ich hatte das ja auch in unserem Seminar angedeutet, dass ich denke, ich glaube, die Wahrheit wird am Ende des Tages in der Mitte liegen, nämlich insofern, als ja nicht nur eine Generation Work-Life-Balance für sich in Anspruch nehmen kann, sondern ich glaube, dass die Arbeitswelt sich in eine Richtung verändert, wo sicherlich zu Recht das Thema Work-Life-Balance überhaupt mal thematisiert wird. Und das gilt für alle, die im Berufsleben stehen.
Und ich glaube, bei alledem geht es vielleicht auch vor allem darum, die Haltung oder den Blick auf das, was Arbeit ist oder was die Arbeitsstelle ist, vielleicht auch so ein bisschen zu modifizieren, sage ich mal. Ich erinnere mich nämlich auch an einen Kommentar, der ein bisschen in die Richtung ging, dass man vielleicht als Arbeitgeber auch vermitteln müsste, Arbeit ist was Spaß machen kann, ja, wo auch Qualität geschaffen werden kann, Qualitätszeit. Und das ist nicht das Pendant quasi zum Life, ne? Also auch zu diesem Buzzword. Ja. Work-Life-Balance, sondern das kann eine schöne Ergänzung sein und auch da kann man eben Möglichkeiten platzieren, sich selbst zu verwirklichen und seine kreativen Gedanken einzubringen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen Aufgabe der kulturellen Arbeitgeber insbesondere, wie gesagt, die Haltung zur Arbeit ein bisschen auch zu verändern.
Ja, ja. Mhm.
Und das hat sicherlich auch was mit Wertschätzung
auf jeden Fall
zu tun.
Mhm.
Dann hätte ich abschließend jetzt nochmal eine etwas augenzwinkernde Frage an Sie. Ja. Ich habe vorhin gemerkt, dass auch heute schon der Begriff zeitgemäß gefallen ist. Dazu muss man unseren Hörern und Hörerinnen vielleicht zunächst mitteilen, dass uns aufgefallen ist, wie oft dieses Wort momentan verwendet wird, bei uns im Team, aber auch tatsächlich in Projekten. Das ist ganz interessant, das scheint auch so ein neues Buzzword zu sein, zeitgemäß. Was bedeutet denn für Sie persönlich das Wort zeitgemäß im Kontext von Personal und Organisation im Kulturbereich und warum ist das vielleicht ein etwas schwieriges Wort?
Ja, also tatsächlich ist mir eben auch vor ein paar Wochen, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass auch ich es sehr häufig verwende. Ich benutze es insofern, als ich eben immer, wenn ich jetzt bei uns in Projekten oder im Team sage, ist das noch zeitgemäß? Es ist bei mir eigentlich im Moment vor allen Dingen eine Frage. Oder ich würde mir jedenfalls wünschen, dass ich es vor allen Dingen als Frage formuliere. Die Frage bedeutet im Prinzip, passt eine bestimmte Denkweise, ein bestimmter Prozess, eine bestimmte Struktur noch zu den Rahmenbedingungen, wie sie sich jetzt herauskristallisieren? Veränderte Marktbedingungen, veränderte Studierendenwünsche und so weiter und so fort. Oder müssen wir uns Gedanken machen, ob wir etwas, was wir jetzt schon länger so und nicht anders machen, ob das noch passt. Insofern, ja, würde ich sagen, ist es noch zeitgemäß, passt es zu der Zeit, in der wir uns gerade bewegen. Und da möchte ich aber explizit hinterher schieben. Das heißt aber auch nicht, dass ich jeder Mode hinterherlaufe. Also da habe ich sogar sehr klare Vorstellungen, dass wir erst immer prüfen, bevor wir bestimmte Konzepte übernehmen. Und das ist ja auch unsere Aufgabe als Wissenschaftlerinnen, dass wir uns genau anschauen, was bedeuten Konzepte überhaupt und dann auch einen Beitrag dazu leisten, einen fundierten Beitrag, dass wir eben auch der Praxis zeigen. So könnte man zum Beispiel Leadership verstehen als ein Beispiel.
Gut, dann kann ich nur dazu auffordern, jeden unserer Hörer und Hörerinnen sich mit dem Begriff auch mal auseinanderzusetzen. Das ist wirklich ganz spannend, sich diese Frage zu stellen, was zeitgemäß für einen persönlich auch bedeutet. Gut, dann würde ich mich an der Stelle bei Ihnen für das spannende Gespräch bedanken.
Ich danke Ihnen.
Und dann verabschieden wir uns von unseren Hörerinnen und Hörern in die Sommerpause und wünschen uns allen eine gute Zeit.